Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Petra Enzminger. Herzlich willkommen.
Ich glaube, dass wir gewinnen. 3-1.
Ja, wir hoffen, dass wir gewinnen wollen. Das wird ja schwer, aber ich glaube, dass wir machen es.
Wir sind niederländisch.
Wir sind immer optimistisch.
Ich glaube, da wird eine Menge Türke auf die Tribüne, in das Stadion.
Holland, together.
Wir können gewinnen.
Ja, zusammen Fußball feiern, darum geht es diesen niederländischen Fans, die zum EM-Viertelfinale zwischen der Türkei und den Niederlanden nach Berlin gekommen sind. Die Partie wird aber auch wegen der Wolfsgruß-Debatte von Sicherheitsbedenken und diplomatischen Verstimmungen zwischen Deutschland und der Türkei überschattet. Und beim Fanmarsch für die türkische Fußballnationalmannschaft zum Olympiastadion, da wurde laut Polizei massiv der rechtsextreme Wolfsgruß gezeigt. Wir schalten nach Berlin zum Ende dieser Sendung, wollen dann aber auch ausführlich auf das sportliche Ereignis Fußball EM schauen. Natürlich auch mit einem Blick auf das gestrige Spiel Deutschland-Spanien. Das alles dann in unserem Sportblock. Zuvor aber diese Themen. Großbritannien erlebt einen politischen Umbruch. Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt stellt Labour wieder den Premierminister. Und der zeigt sich voller Tatendrang, hören Sie gleich. Bei der Präsidentenwahl im Iran hat sich der moderate Kandidat knapp gegen seinen erzkonservativen Konkurrenten durchsetzen können. Wie das im Iran auch gefeiert wurde, das hören Sie. Der Haushaltsstreit der Ampelkoalition ist beigelegt. Aber Rumoren tut es da noch immer. Auch das wird Thema sein. Und wir schauen nach Frankreich, wo morgen die zweite Runde der Parlamentswahl läuft. Im Mittelpunkt steht ja die Frage, ob die Rechtsnationalen von Marine Le Pen die absolute Mehrheit holen können. Bei der Parlamentswahl in Großbritannien vorgestern, da hat die Labour-Partei einen Erdrutschsieg, kann man sagen, erzielt. Die bis dahin regierenden Konservativen von Rishi Sunak, die mussten eine dicke Schlappe hinnehmen. Nun steht die neue Regierung unter dem neuen Regierungschef Keir Starmer vor großen Herausforderungen. Christoph Prössl hat das in London verfolgt. Da wurde auch direkt losgelegt.
Der Druck, der auf dem neuen Premier Keir Starmer lastet, ist groß. Er will liefern und zwar schnell. Am Vormittag trat bereits das frisch zusammengestellte Kabinett zusammen. Die BBC zeigte die gerade zusammengekommene Runde. Wir haben viel zu tun, lasst uns loslegen, sagte Keir Starmer.
We have a huge amount of work to do, so now we get on with our work.
Neben Keir Starmer saß Angela Rayner, die stellvertretende Parteivorsitzende, jetzt auch stellvertretende Premierministerin und Ministerin für Wohnen und die Angleichung der Lebensverhältnisse in den unterschiedlichen Landesteilen. Mit am Tisch auch Rachel Reeves, die neue Finanzministerin, und David Lammy, der neue Außenminister. Nach dem Kabinettstreffen trat Keir Starmer vor die Presse.
And I reminded the entire cabinet that we will be judged on actions, not on words.
Er habe die Kabinettsmitglieder daran erinnert, dass diese Regierung beurteilt werde nach dem, was sie erreiche und nicht nach dem, was gesagt werde. Er stellte sich zahlreichen Fragen der Presse. Die Journalisten wollten wissen, wann denn die Versprechen eingelöst werden würden. Zum maroden Gesundheitsdienst NHS sagte Starmer, der Gesundheitsminister sei bereits im Gespräch mit einigen Kliniken, die eine besonders schnelle Hilfe für Patientinnen und Patienten eingerichtet hätten. Diese Modelle sollten von anderen übernommen werden. Starmer hatte im Wahlkampf Wachstum versprochen, das sei das wichtigste Ziel dieser Regierung, sagte er heute. Er wolle Entscheidungen und Gelder, die Wachstum fördern sollen, aus London in die Regionen geben.
The principle I operate to is those with skin in the game.
Dort wissen Verwaltungsangestellte und Politiker am besten, was sie brauchen, um Wachstum zu fördern. Starmer reist zu Beginn der nächsten Woche nach Nordirland, Schottland, Wales und will mit den Bürgermeistern der großen englischen Städte sprechen. Der neue Premier wurde auch zur Migrationspolitik befragt und sagte, dass die Regierung das Ruanda-Modell beenden werde. Die Regierung unter Rishi Sunak, seinem Vorgänger, hatte darauf hingearbeitet, Asylsuchende, die über den Ärmelkanal in Booten nach England kommen, nach Ruanda abschieben zu können. Dort sollte geprüft werden, ob sie Asyl bekommen. Dort sollten sie dann auch bleiben. Das oberste Gericht hatte die Flüge gestoppt. Das Ruanda-Verfahren war tot und beerdigt, bevor es startete. Es war nie eine Abschreckung. Die Zahl derer, die über den Ärmelkanal kommen, ist so hoch wie noch nie. Das ist das Problem, was wir vermacht bekommen haben. Wenige Stunden im Amt hat Starmer bereits Telefonate geführt mit US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Er sprach auch mit dem ukrainischen Präsidenten und versicherte ihm, dass die Labour-Regierung die Ukraine weiter unterstützen werde. Am kommenden Dienstag reist Starmer nach Washington. Dort findet der NATO-Gipfel statt.
Christoph Prössl über das neue Kabinett, das in London durchstartet. Und auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat Starmer telefoniert. In dem Telefonat seien sich beide einig gewesen, dass den Beziehungen Großbritanniens zu den europäischen Staaten ein besonderes Gewicht zukomme. Das hat der deutsche Regierungssprecher Hebestreit mitgeteilt. Ungarns Präsident Viktor Orban, der ist nach Moskau gereist und hat damit die EU verärgert. Gestern ist er dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammengetroffen. Und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und mehrere europäische Staats- und Regierungschefs haben Orban dafür kritisiert, der zwar aktuell amtierender EU-Ratsvorsitzender ist, aber von der Europäischen Union keinen Verhandlungsauftrag habe. Gestern Abend kam dann auch noch kurzfristig eine Absage aus Ungarn. Bundesaußenministerin Baerbock, die hatte eine Visite dorthin geplant. Jetzt am Montag wollte sie eigentlich nach Budapest reisen, aber der Termin wurde gecancelt. Aus Ungarn kam heute eine Erklärung für diese Absage. Sabine Henkel schildert den ganzen Vorgang.
Es war alles vorbereitet für die Reise der Außenministerin nach Budapest. Annalena Baerbock war dort verabredet mit ihrem ungarischen Amtskollegen. Auch eine Pressekonferenz sollte es im Anschluss geben. Dann aber kam die Absage der ungarischen Regierung. Zunächst ohne Erklärung, die wurde dann aber heute nachgereicht. Unvorhergesehene Änderungen im Terminkalender, heißt es aus Budapest. Aber der Besuch soll nicht gecancelt, sondern nachgeholt werden. Das Auswärtige Amt in Berlin bedauert das. Baerbock hatte auf ein ernstes und ehrliches Gespräch gehofft, was sie für besonders wichtig hält, da der ungarische Ministerpräsident Orban überraschend nach Moskau zum russischen Präsidenten Putin gereist war. Orban ist zurzeit auch Ratspräsident der EU und hatte die Reise nicht mit den anderen EU-Staaten abgestimmt.
Sabine Henkel berichtete, er wird sicher keine radikalen Reformen durchsetzen können. So viel Macht hat der Präsident im Iran nicht. Aber dennoch setzen viele Iranerinnen und Iraner auf Massoud Pezeshkian. 54% der Stimmen hat er bei der Wahl gestern geholt und damit die Stichwahl gegen den als Hardliner geltenden Saeed Jalili gewonnen. Ein Zeichen, das da sicher so mancher der Wählerinnen und Wähler setzen wollte mit der Stimmabgabe. Christian Buttgereit über die Stimmung im Iran, wo der Ausgang der Präsidentenwahl hörbar gefeiert wurde.
Das Ergebnis stand zwar noch nicht fest, doch weil der Vorsprung immer deutlicher wurde, gab es für manche Anhänger von Massoud Pezeshkian kein Halten mehr. Autokorsos und Hubkonzerte, vor allem in Teheran und seiner Heimatregion West-Aserbaidschan. Manche stiegen auch aus dem Auto aus und tanzten auf der Straße. Dass der als gemäßigt geltende Pezeshkian das Rennen macht, war nicht vorherzusehen. Umfragen sahen mal ihn, mal den Hardliner Jalili vor. Die Wahllokale wurden erst um Mitternacht geschlossen, dann begann die Auszählung. Am frühen Morgen verkündete der Sprecher des Innenministeriums 16,3 Millionen Stimmen für Pezeshkian und 13,5 Millionen für Jalili. Dann fallen die entscheidenden Worte. Herr Massoud Pezeshkian ist der gewählte Präsident der Islamischen Republik Iran. Der 69-jährige ehemalige Herzchirurg äußerte sich einige Zeit später gegenüber einem iranischen Fernsehreporter. Dabei zeigte er sich versöhnlich gegenüber seinen politischen Gegnern, den religiösen Hardlinern. Wir reichen ihnen die Hand, denn auch sie versuchen, ihrem Land zu dienen. Unsere Gegner sind auch unsere Brüder. Wir kämpfen um die Macht, aber wenn wir für Gott arbeiten, wird es keine Streitigkeiten geben. Der unterlegene Saeed Jalili äußerte sich zunächst nicht. Religionsführer Ayatollah Khamenei, der oberste Mann im Land, veröffentlichte zunächst nur eine schriftliche Stellungnahme. Darin gratulierte er dem gewählten Präsidenten. Nur wenige können sich vorstellen, dass der als gemäßigt geltende Pezeshkian der Wunschkandidat des Ayatollah war. Wohl aber der Wunschkandidat vieler Iraner. So sagt der 32-jährige Ali, der in einer Teheraner Werbeagentur arbeitet. Ich habe Pezeshkian gewählt, weil wir Veränderungen im Land brauchen. Ich wollte mit meiner Stimme eine Botschaft an die Hardliner senden, um sie aufzuwecken und ihnen und dem herrschenden Establishment klarzumachen, dass sie besiegbar sind und ihre Macht wackelt. Der 38-jährige Yasser hingegen hat für Jalili gestimmt. Dem Ergebnis kann er trotzdem etwas abgewinnen. Die Verfassung im Iran bleibt intakt und im Allgemeinen verändert sich nichts grundlegend. Aber die Wahl von Pezeshkian wird den Weg zu den Beziehungen mit dem Westen ebnen und im Allgemeinen wird die iranische Gesellschaft etwas liberaler werden. Mancher, wie Hossein, ein pensionierter Lehrer, ist vor allem froh, dass durch das Wahlergebnis eine weitere Radikalisierung des Landes unwahrscheinlicher wird. Ich bin nicht glücklich über den Sieg von Pezeshkian, aber ich bin glücklich, dass Jalili und seine Anhänger überlistet und an den Rand gedrängt wurden. Obwohl es immer wieder Aufrufe gab, die Wahlen zu boykottieren, um dem Regime die Legitimation zu entziehen, ist der 31-jährige Nasser, der in einem IT-Startup arbeitet, zur Wahl gegangen. Ich habe für Pezeshkian gestimmt, um den Hardlinern zu zeigen, dass sie es nicht verdienen, die Oberhand zu haben. Und vielleicht wird meine Stimme den Niedergang unseres Landes verlangsamen. Seine bescheidenen Erwartungen teilen viele Iraner, wohl wissend, dass der Präsident nur eine sehr eingeschränkte Macht hat. So liegt es beispielsweise nicht in seiner Hand, den Kopftuchzwang aufzuheben oder politische Gefangene wie Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi freizulassen.
Christian Buttgereit über die Lage und die Stimmung im Iran. Der Streit der Ampelregierung über den Bundeshaushalt, damit sind wir wieder in Deutschland. Tja, ein Kompromiss ist gefunden, aber da steht ein großes Aber dahinter. Die Bundesregierung hat sich auf den Staatshaushalt für das kommende Jahr geeinigt. Die Debatte um mögliche Änderungen, dann noch im parlamentarischen Verfahren, die reißt nicht ab. Aus der SPD kamen heute zum Beispiel erneut Forderungen, die Schuldenbremse auszusetzen, was die FDP ja weiter ablehnt. Auch über den Verteidigungsetat wird diskutiert. Frank Kapellan berichtet aus unserem Hauptstadtstudio über die anhaltende Debatte, die Bundeskanzler Scholz mit dem gestrigen Abend eigentlich beendet sehen wollte.
Wir wollten unbedingt vor dem Spiel unserer Mannschaft fertig sein.
Das ist ihm gestern gelungen. Übernächtigt ist der Kanzler ins Stadion geflogen. Doch das Daumendrücken hat nichts genutzt. Die Nation hat vom Sommermärchen geträumt, von etwas Ablenkung von Krisen und Kriegen vergebens. Doch Fußball ist nicht alles. Deutschlands Haushalt aber auch nicht. Das bekräftigt der Vizekanzler. Es stand spitz auf Knopf für die Koalition, räumt Robert Habeck von den Grünen in der ARD ein. Aber dann haben wir uns vor Augen geführt, was alles passiert in der Welt.
Frankreich hat eine komplizierte Regierungsbildung, um es mal ganz höflich zu formulieren. Die USA mit den Präsidentschaftswahlen, in der Ukraine Krieg, Putin in Russland, die Europäische Kommission noch immer nicht geformt. Und wir kriegen so eine Lücke nicht geschlossen. Das kann ja wohl nicht sein.
Die Lücke ist geschlossen. Zufrieden aber sind auch die eigenen Leute nicht. Da wurden die falschen Prioritäten gesetzt, klagt sein Parteifreund Sven-Christian Kindler im Tagesspiegel. Mehr Geld für Soziales, mehr für Entwicklungszusammenarbeit wären aus seiner Sicht wichtig. Andreas Schwarz hingegen, Haushaltspolitiker der SPD, stört sich daran, dass Verteidigungsminister Pistorius nur rund 1,2 Milliarden Euro mehr erhalten soll. Wir müssen den Haushaltsentwurf der Bedrohungslage durch Russland anpassen, unterstreicht Schwarz. Und sein ehemaliger Parteichef, der langjährige Finanzpolitiker Norbert Walter Borjan, spricht im Deutschlandfunk von schwierigen Beratungen des Parlamentes, die jetzt bevorstünden.
Die Fraktionen werden sicherlich einen großen Diskussionsbedarf haben. Jedes seriöse Wirtschaftsinstitut sagt, wir brauchen zig Milliarden mehr, um den Stau der letzten 10, 15 Jahre aufzuholen. Das bremst eine FDP aus, wenn sie sagt, an der Schuldenbremse ist nicht zu rütteln.
Doch Christian Lindner will standhaft bleiben. Rolf Mützenich lässt er abblitzen. Gestern hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende erklärt, das Instrument einer Ukraine-Notlage, also die Kreditaufnahme wegen der Belastung durch den Krieg, behalte er sich vor. Der Finanzminister sieht dafür keine Notwendigkeit. Ob sich die Abgeordneten damit zufrieden geben, werden die Haushaltsberatungen des Bundestages zeigen, die im September beginnen.
Der Beitrag aus unserem Hauptstadtstudio von Frank Kapellan. Ja, Frankreich hat eine komplizierte Regierungsbildung, haben wir da von Wirtschaftsminister Habeck auch in seinem Beitrag gerade gehört. Wo steuert Frankreich hin? Die Parlamentswahl läuft in einigen Überseegebieten schon. In Frankreich selbst wählen die Bürgerinnen und Bürger morgen. Und nach der Schlappe des Mittellagers von Präsident Emmanuel Macron in der ersten Runde hofft der rechte Rassemblement National in dieser Stichwahl die absolute Mehrheit zu bekommen. Gleich wie es ausgehen wird, auch aufgrund der starken Polarisierung im Land, dürfte eine Regierungsbildung schwierig werden. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess über die Bedeutung dieser Parlamentswahl.
Wer wird Frankreich regieren? Nichts ist sicher vor dieser jetzt schon historischen Wahl. Laut Umfragen wird der extrem rechte Rassemblement National zwar stärkste Kraft, könnte aber die absolute Mehrheit von 289 Sitzen in der Nationalversammlung verfehlen. Parteichef Jordan Bardella, der bei einem Sieg der Extremrechten als Premierminister vorgesehen ist, will in diesem Fall nicht regieren. Wie soll man mit einer relativen Mehrheit regieren? Schauen wir uns das Szenario mal an. Wenn der Rassemblement National eine relative Mehrheit hätte, würde meine Regierung schon nach einer Woche gestürzt, weil die gesamte Opposition für einen Misstrauensantrag stimmen würde. Und wie soll ich Maßnahmen beschließen, wenn ich nicht die nötige Anzahl an Abgeordneten habe? Das Bündnis Ensemble aus der Regierungspartei Renaissance und ihren Verbündeten sowie das linke Bündnis Neue Volksfront haben gegen den RN eine sogenannte republikanische Front errichtet. Der Rückzug von mehr als 200 ihrer Kandidaten in den Wahlkreisen stärkt den jeweiligen Gegenkandidaten des RN. Premierminister Gabriel Attal begründet den politischen Schachzug.
Je rappelle que dans cette campagne,
in diesem Wahlkampf hat ein Kandidat von vier des Rassemblement National sich schon antisemitisch, rassistisch oder homophob geäußert. Das Risiko dieser Wahl ist, dass diese Kandidaten die Mehrheit in der Nationalversammlung bekommen und manche von ihnen in der Regierung landen. Attal schwebt dagegen eine Nationalversammlung vor, in der ein zentraler Block der politischen Mitte, also der Macronisten, mit wechselnden Mehrheiten Gesetze verabschiedet, ohne die Extremen, das heißt ohne die Abgeordneten des RN und des linkspopulistischen La France Insoumise. Frédéric Dabi, Chef des Meinungsforschungsinstituts IFOP, kann sich das kaum vorstellen. Die Franzosen wünschen sich zwar immer so etwas wie eine nationale Union, aber das politische Feld ist gerade dabei, sich neu zu formieren und es gibt eine starke Feindschaft zwischen jedem politischen Block. Die Idee einer nationalen Union ist da kaum glaubwürdig. Zumal die Parteien der Mitte Umfragen zufolge nur drittstärkste Kraft werden. Auf dem zweiten Platz nach der Wahl sehen die Meinungsforscher das linke Bündnis Neue Volksfront aus vor allem Sozialisten, Grünen, Kommunisten und La France Insoumise, kurz LFI. Clémentine Autain wurde für das LFI bereits im ersten Wahlgang erneut in die Nationalversammlung gewählt. Sie greift den RN beim Thema Kaufkraft, dem wichtigsten Thema der Französinnen und Franzosen, an.
Il y a un mensonge.
Die Extremrechten lügen. Die Situation von Arbeitern und Angestellten würde sich mit dem RN an der Macht nicht verbessern. Vom Programm des RN würden nur 10% der Reichsten profitieren. Den Nachteil hätten 30% der Ärmsten. Wir sind die Einzigen, die eine Erhöhung des Mindestlohns auf 1.600 Euro vorschlagen. Es ist nicht sicher, dass das linke Bündnis nach der Wahl hält. Und auch im Präsidentenlager können sich bereits manche eine eigene neue Fraktion vorstellen. Der eine oder andere könnte sich auch in Stellung bringen mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2027. Für Empörung hat die Gewalt in dem polarisierten Wahlkampf gesorgt. Innenminister Gérald Darmanin zieht die Bilanz. Das war ein kurzer Wahlkampf, kaum 3 Wochen, und wir zählen schon 51 Kandidaten, Stellvertreter oder Parteimitglieder, die körperlich angegriffen wurden. Ich zähle also noch nicht mal die verbalen Aggressionen mit. Die Täter sind sehr unterschiedlich, die Aggressionen kamen von allen Seiten.
Die zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich. Christiane Kess blickte darauf. Immer mehr junge Menschen in Australien nutzen E-Zigaretten und dagegen geht die australische Regierung jetzt vor. Anna-Lou Beckmann erklärt das genauer.
Vapes dürfen in Australien jetzt nur noch in Apotheken verkauft werden. Vor der Ausgabe müssen Apotheker außerdem ein Aufklärungsgespräch über die Gesundheitsrisiken der E-Zigaretten mit den Kunden führen. Außerdem schreibt das neue Gesetz neutrale Verpackungen vor. Das bisherige bunte und knallige Design ist also verboten. Gleiches gilt für die fruchtigen und süßen Aromastoffe. In Australien dürfen Vapes nur noch in 3 Geschmacksrichtungen angeboten werden: Menthol, Minze und Tabak. Händlern, die sich nicht an das neue Gesetz halten und E-Zigaretten auch außerhalb von Apotheken verkaufen, droht eine mehrjährige Haftstrafe oder Bußgelder in Millionenhöhe. Die sozialdemokratische Labour-Regierung in Australien begründet das neue Gesetz mit dem Gesundheitsschutz, insbesondere von Jugendlichen.
In Australien also dürfen E-Zigaretten seit heute nur noch in Apotheken verkauft werden. Anna Lubeckmann berichtete darüber. Die Türkei spielt bei der Fußball-EM heute gegen die Niederlande. Und das Sportereignis wird überschattet von einem Vorfall, der sich im Achtelfinalspiel der Türkei gegen Österreich ereignet hat. Der türkische Nationalspieler Demiral, der hatte da den Wolfsgruß gezeigt, was ja nicht nur viel diskutiert und kritisiert wurde. Demiral wurde von der Europäischen Fußballunion auch für 2 Spiele gesperrt. Jetzt hat sich der türkische Präsident Erdogan zum EM-Viertelfinal aufgemacht. Und nicht nur er ist da. Luise Sammann ist für uns in Berlin unterwegs, uns jetzt zugeschaltet. Viele türkische Fußballanhänger haben diesen umstrittenen Wolfsgruß ebenfalls gezeigt. Die Polizei hat den Fanmarsch deshalb vorzeitig beendet, schreiben Agenturen. Wie ist die Stimmung? Wie erleben Sie das gerade in Berlin?
Ja, man müsste wahrscheinlich von Stimmungen sprechen, wenn man fragt. Ich habe hier sehr, sehr viel Unterschiedliches erlebt heute Abend. Also das ging los am Breitscheidplatz mitten in Berlin. Da haben sich die türkischen Fans zuerst versammelt, um dann von dort aus zum Olympiastadion zu marschieren in einem großen Fanwalk. Der wurde tatsächlich vorzeitig beendet, weil es eben wohl gekapert wurde sozusagen von Ultranationalisten, die immer wieder diesen Wolfsgruß gezeigt haben. Die Polizei hat diese große Gruppe von 12.000 Menschen dann vereinzelt. Die kommen hier jetzt gerade nach und nach am Olympiastadion an, wo ich stehe. Und da ist dann aber ganz Unterschiedliches wahrnehmbar. Also es gibt die einen, die fast schon trotzig oder auch überzeugt, die darauf beharren, dass sie jetzt erst recht ihren türkischen Nationalismus hier präsentieren. Ich habe Leute gesehen, die mit Huskies unterwegs sind, also auch wenn sie nicht vielleicht den Wolfsgruß machen, aber doch sehr klar zeigen, wo sie stehen. Und dann habe ich aber auch mit vielen gesprochen, die ganz klar sagen, sie haben keine Lust auf Politik, sie wollen hier Fußball feiern, sie wollen einfach eine gute Stimmung. Und ich habe auch mit Menschen gesprochen vorab, die bewusst gar nicht erst hierher gekommen sind, weil sie genau das sagen, weil sie sagen, für sie ist es Sport und sie wollen das feiern. Und sie sind auch sehr frustriert davon, dass das jetzt wieder zu einer politischen Debatte wird, auch ein bisschen zu einer Integrationsdebatte, so wie sich viele Deutsche in Sommermärchen gewünscht haben. Einfach mal Fußballfreude, so geht das ja auch vielen Menschen mit türkischem Hintergrund, die einfach sich gewünscht hätten, dass es mal nur Spaß und Freude und Fußball ist. Und nun ist es das wieder nicht. Und ich habe doch eine große Gruppe erlebt, vielleicht sogar die größere, so meiner ganz subjektiven Einschätzung, die darauf eigentlich keine Lust hat und sich deswegen auch so ein bisschen fernhält.
Da sind wir sehr gespannt auf den weiteren Verlauf des Abends. Das Spiel beginnt um 21 Uhr. Erstmal herzlichen Dank, Luise Sammann, für Ihre Eindrücke dort aus Berlin. Und damit kommen wir zum sportlichen Teil dieser EM auch, denn der soll ja überwiegen eigentlich. Maximilian Rieger ist im Studio. Die deutsche Mannschaft ist gestern Abend ausgeschieden. Das heißt heute Koffer packen.
Ja, eine Woche früher als erhofft ist das deutsche Team aus dem Quartier in Herzogenaurach abgereist. Vorher gab es noch einmal eine Pressekonferenz, auf der Bundestrainer Julian Nagelsmann Bilanz gezogen hat. Felix Mansel.
Auch am Tag danach schmerzen die Wunden des Ausscheidens noch sehr. Bundestrainer Julian Nagelsmann macht daraus keinen Hehl.
Man merkt, ich kämpfe mit den Tränen, weil es war sehr emotional, sowohl mit der Mannschaft als auch mit den Fans. Ich habe immer gesagt, wir brauchen die Menschen im Land vereint hinter uns. Und klar, wenn man so Videos sieht von den Fanzones, von den Fanmeilen, das ist ja emotional.
Julian Nagelsmann wünscht sich, dass die Symbiose zwischen seiner Mannschaft und den Fans in den letzten Wochen, das Gemeinschaftliche, auch in andere Lebensbereiche der Gesellschaft transportiert wird. DFB-Sportdirektor Rudi Völler zieht trotz des Aus im Viertelfinale sportlich eine positive Bilanz.
Wir haben versucht, uns an die Weltspitze ranzuspielen. Ich glaube schon, dass uns das gelungen ist. Wir sind noch nicht da, wo wir vielleicht hin möchten, sonst wären wir sicherlich auch ein, zwei Runden weitergekommen. Aber trotzdem war es bemerkenswert, wie wir jetzt in der Vorrunde gespielt haben, im Achtelfinale gegen Dänemark und vor allen Dingen auch gestern.
Toni Kroos hat sein Karriereende schon bekannt gegeben. Ob Thomas Müller, Manuel Neuer oder Ilkay Gündoğan ebenfalls zurücktreten oder vielleicht weitermachen wollen, ist aktuell noch nicht bekannt.
Soweit die Eindrücke vom deutschen Team. Die Chance auf das Halbfinale bei dieser UEFA Euro 2024 haben auch noch England und die Schweiz. Beide Teams stehen sich in Düsseldorf gegenüber. Es steht nach 34 Minuten 0:0 in einem ausgeglichenen Spiel. Wir blenden uns ein in die ARD-Live-Reportage. Ihre Reporter sind Holger Dahl und Philipp Hofmeister.
Rieder wird den Flügel entlang geschickt. War der noch abgefälscht?
Ja, stopp, ja.
Müsste, aber nee. Osato sagt Abstoß und dann war es einfach nur eine ganz schlechte Flanke von Achter. wieder Fabian Scher. Guck an, der Mann ist wirklich überall in dieser Phase des Spiels. Mensch, 35 Minuten gleich schon durch. Hier in Düsseldorf, die längste Theke der Welt. Und kein Engländer, na keiner stimmt jetzt nicht, aber die meisten oder viele sind hier im Stadion. Sicherlich auch viele hier in den Altstadtkneipen, die das Spiel da verfolgen. Gar keine Frage, über 30.000 Engländer sind auf jeden Fall in der Stadt. Es gab viele, viele Sonderflüge. Allein gestern und heute waren es deren 12, die von der Insel hier in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt oder die umliegenden Flughäfen gegangen sind. Zusätzlich zu den vielen Linienverbindungen, die es ja ohnehin gibt. Also Heimspielatmosphäre, ja, aber es ist wieder ein ganz komisches Fußballspiel, oder Holger?
Ja, also als einer, der alle England-Spiele gesehen hat, kann ich dir sagen, dass die Engländer aktiver sind als in den anderen Spielen.
Das
also,
ist doch mal eine schöne Nachricht.
Ja, also vielleicht immer noch nicht aktiv genug, aber was es ihnen heute natürlich auch gelingt, sie halten die Schweizer komplett weg vom eigenen Tor. Ja. Ne? Und bei der Qualität, die die Schweizer durchaus ja haben und auch gezeigt haben im Turnier, auch gegen Deutschland zum Beispiel oder gegen Italien, ist das natürlich auch eine starke Vorstellung. Und das mit einer Dreierkette hinten drin, also das in der Defensive geht auf, in der Offensive könnten sie gefährlicher sein. Aber vielleicht müssen sie da auch in der aktuellen Aufstellung noch mal mehr Rhythmus finden. Und jetzt Bellingham, schöner Zidane-Trick, auf den Ball gestellt, dann um 360 Grad gedreht, hat er immer noch den Ball am Fuß in die Zentrale hineingezogen, auf den rechten Flügel, auf Saka, der flankt mit links. Bellingham lässt ihn durchrutschen, weil er gehofft hat, dass Harry Kane in seinem Rücken steht. Aber ja, Kane ist auch kein Faktor in dem Spiel.
Live-Eindrücke, ne? Also, aus Düsseldorf von Holger Dahl und Philipp Rufmeister. Also es klingt nach einem ganz normalen englischen Spiel bei dieser EM. Sein Tagewerk vollbracht hat bereits Tennisspieler Alexander Zverev. Er erreicht das Achtelfinale in Wimbledon. Ina Kast.
Wenn Alexander Zverev diese Form auch in die zweite Turnierwoche von Wimbledon mitnimmt, wird er schwer zu schlagen sein. Vor allem auf Zverevs ersten Aufschlag fand auch Cameron Norrie kaum eine Antwort. Zverev hatte über die meiste Zeit des Matches die volle Kontrolle. Lediglich der Tiebreak im dritten Satz war wirklich spannend. Der Deutsche musste zahlreiche Satzbälle gegen sich abwehren und gewann am Ende mit 17 zu 15. Eine Schrecksekunde erlebte Zverev zu Beginn des zweiten Satzes. Beim Versuch, einen Stoppball von Norrie zu erlaufen, überstreckte er sein linkes Bein, fiel auf den Boden und hielt sich lange das linke Knie. Er scheint aber von einer schlimmeren Verletzung verschont geblieben zu sein.
Binyam Girmay ist der erste Schwarzafrikaner, der bei der Tour de France eine Etappe gewonnen hat. Und wie gut er in Form ist, zeigt er auch auf der achten Etappe. Holger Gerska.
Der Sprinter dieser ersten Tourwoche ist ohne Zweifel Binyam Girmay. Der 24-Jährige aus Eritrea hat nicht nur das grüne Trikot des Punktbesten auf den Schultern, sondern er konnte auch schon seine zweite Etappe gewinnen. Diesmal war es ganz knapp und wieder geschlagen Jasper Philipsen, der Belgier, der überragende Sprinter des vergangenen Jahres. Pascal Ackermann kam so gut in diesem Sprint zurecht wie bislang noch nie in der Tour de France. Er ist Vierter geworden und an der Spitze der Gesamtwertung änderte diese Etappe nichts. Weiterhin in Gelb Tadej Pogacar. Held des Tages war Jonas Abrahamsen. Der Norweger fuhr 170 Kilometer vor dem Feld, wurde aber 10 Kilometer vor dem Ziel vom Feld gestellt.
Beim Weltfest des Pferdesports in Aachen, beim CHEO, haben die deutschen Reiterinnen und Reiter ihren Heimvorteil genutzt. Es gab gute Platzierungen in diversen Disziplinen, berichtet Jan Wochner.
Am Vormittag gewann Olympiasiegerin Julia Krajewski in der Vielseitigkeit. Unter Tränen jubelte Krajewski, die den Geländeritt meisterte, obwohl ihr Pferd Nickel früh ein Eisen verloren hatte. In der Dressur holte sich Deutschland überlegen Platz 1 in der Teamwertung. Angeführt von Altmeisterin Isabel Wert, die auf Wendy klar und deutlich den Sieg in der Einzelwertung abräumte. Dritter wurde Frederik Wandres, vierte Ingrid Klimke. Und auch beim Springreiten lag Deutschland fast ganz vorne. Richard Vogel wurde vor über 30.000 Zuschauern Zweiter, nur knapp 0,4 Sekunden hinter Ben Maher aus Großbritannien.
In München finden in diesen Tagen die BMW Open statt, eines der wichtigsten Golfturniere in Deutschland. Vor der Schlussrunde führt ein Engländer, berichtet Taufik Khalil.
Eine bereits gestern vorliegende Gewitterwarnung für den Samstagnachmittag zwang die Veranstalter aus Sicherheitsgründen zu einem früheren Start. Der Engländer Jordan Smith kam damit am besten zurecht und spielte eine 66 auf dem Par 72 Platz, blieb also 6 Schläge unter Standard. Weil er auch an den ersten 2 Tagen gut gescored hatte, geht er nun als Führender schlaggleich mit dem Schotten Ferguson auf die Abschlussrunde. Für die Deutschen lief es hingegen sehr durchwachsen. Yannick de Bruyne hat vor dem Finale als 21. schon 7 Schläge Rückstand. Bei Deutschlands Olympiateilnehmer Matti Schmidt sind es sogar 9, so wie auch bei Martin Keimer.
Und gut ist es auch für die Engländer beim Formel 1 Grand Prix in Silverstone gelaufen. Da gibt es nämlich eine Doppelpole für England. Jens Gedeon.
Doppelpole für Mercedes. George Russell fuhr zum zweiten Mal in dieser Saison auf den besten Startplatz. Beim Heimrennen setzte sich der Brite knapp gegen zwei Landsleute durch. Die Qualifikationsplätze 2 und 3 gingen an Russells Teamkollegen Lewis Hamilton und Lando Norris im McLaren. WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat sich nur für Startplatz 4 qualifiziert und muss im Rennen auf die Unterstützung seines Teamkollegen Sergio Perez verzichten. Der Mexikaner fuhr seinen Red Bull in der Quali ins Kiesbett und startet am Ende des Feldes. Wieder sehr stark Nico Hülkenberg, der einzige Deutsche im Feld, fuhr im Haas auf Startplatz 6.
Und eine ausführliche EM-Bilanz aus deutscher Sicht gibt's dann gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Dankeschön, Maximilian Rieger. Und das war's von uns. Die Informationen am Abend sind zu Ende. Ich bin Petra Enzwinger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.